SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch einen schönen guten Morgen, Mittwoch, der 3. März. Wie kommen wir raus aus dem Corona-Lockdown? Nun, die Politik hat ein neues Rezept, aber es scheint im Moment auch tatsächlich der einzige mögliche Weg zu sein.
Umfänglich testen. Das Instrument hatten wir vorher in dem Maße nicht zur Verfügung.
Risiken bleiben natürlich, das weiß auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Aber die Mehrheit der Politiker hofft, dass durch umfangreiche Corona-Schnelltests einige Einschränkungen wegfallen können. Bewegungsspielraum sieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Bei Treffen im privaten Rahmen Lockerungen wünscht sie sich schon ab dem kommenden Montag, dem 8. März.
Ich plädiere ja für 2 Haushalte, maximal 5 Personen und die Kinder eben nicht mitzurechnen.
Und dann ist da natürlich noch die Frage, wann dürfen wir wieder reisen? Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther sagt, schon bald.
Nach Durchsicht der Vorschläge des RKI ist das Thema Beherbergung, Hotels überhaupt kein Treiber von Infektionen, sondern ganz im Gegenteil. Auch hier wird empfohlen, bei einer Inzidenz von unter 50 Öffnungsschritte möglich zu machen. Und von daher habe ich hohes Zutrauen, dass wir hier auch einen Öffnungsschritt mit Blick auf Ostern machen können.
Seit Tagen fordern auch Handel, Fitnessstudios, Vereine, Theater und Kinos eine Öffnungsperspektive. Und da wird es kompliziert, sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin.
Das ist auf alle Fälle erwähnt in dem Entwurf. Das ist geplant, da auch zu lockern. Aber gerade was sowas wie Kinobesuch, Theaterbesuch, Museumsbesuch oder auch Sport richtig im Innenbereich angeht, das ist im Moment alles noch an eine Inzidenz geknüpft und zwar an die 35. Also erst wenn innerhalb einer Woche oder länger die Zahl der Neuinfektionen unter 35 liegt pro 100.000 Einwohner, dann sind weitere Öffnungen dort geplant. Momentan liegt die bundesweite 7-Tage Inzidenz deutlich über 60. Also das wird sicherlich ein Punkt sein, über den viel diskutiert wird. Auch aus den Ländern kam dort schon Forderungen, sich nicht starr an diese Inzidenz zu halten. Aber auch aus der Regierung kommen Stimmen, dass man es einfach erproben sollte, durch mehr Testen einfach auch nicht mehr sich nur starr an die Inzidenzen zu halten und auch Öffnungsschritte bei einer höheren 7-Tages-Inzidenz von 35 zu machen. Und das ist wirklich der Plan, die Tests jetzt massiv hochzuhalten. Fahren, die Selbsttests. Das könnte dann einmal natürlich für die Schulen auch eine Möglichkeit sein, dass dort regelmäßig getestet wird. Aber das könnte dann halt auch künftig möglich sein, dass man vom Kinobesuch oder vom Restaurantbesuch einen Selbsttest oder einen Schnelltest machen muss und vorweisen muss, dass man nicht infiziert ist mit Corona.
Nina Amin aus Berlin. Soweit also die politischen Rahmenbedingungen, das, was schon bekannt ist aus der Beschlussvorlage, diesem Entwurf vor den Bund-Länder-Gesprächen zur Pandemie. Abseits von Corona trifft die GroKo auch noch andere politisch wichtige Entscheidungen. So haben sich CDU, CSU und SPD im Bundestag auf die Details für ein Gesetz geeinigt, das den Taxi- und Fahrdienstmarkt in Deutschland neu regulieren soll. Es soll schon Ende der Woche im Bundestag beschlossen werden. Die Einzelheiten von Marcel Heberlein.
Das Gesetz soll einen Rahmen bieten für neue Fahranbieter, die meist per App bestellt werden. Kleine Busse zum Beispiel, bei denen sich mehrere Fahrgäste einen Wagen teilen. Sie sind bisher nur mit Ausnahmeregelungen unterwegs. Gleichzeitig sollen klassische Taxianbieter geschützt werden. Die Rückkehrpflicht für Fahrdienstvermittler wie Uber bleibt grundsätzlich bestehen. Das heißt, Uber-Fahrer dürfen weiterhin nicht an der Straße auf mögliche Kunden warten, wie es reguläre Taxis dürfen. Sie müssen leer zum Abstellort zurückfahren. Flächenmäßig große Kommunen sollen in Zukunft aber für Uber, Berlkönig und Co. weitere Abstellorte zulassen dürfen.
Und noch eine Meldung aus dem Berliner Politikbetrieb. Die GroKo hat sich auf ein Lobbyregister geeinigt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios müssen Lobbyisten sich künftig in einem Register eintragen, das beim Bundestag geführt wird. Bei Verstößen ist ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geplant. Zum Fußball und zum Viertelfinale im DFB-Pokal. Borussia Dortmund ist eine Runde weiter nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist eine Niederlage für noch Gladbach-Trainer Marco Rose. Aber wenn Dortmund weiter so erfolgreich spielt, dann wird der 44-Jährige ab der kommenden Saison vielleicht den DFB-Pokalgewinner trainieren. Denn Marco Rose wechselt als Coach zu Borussia Dortmund. Uli Schäfer über die beiden Borussia-Mannschaften und einen Trainer.
Für Marco Rose ist der Traum von einem Titel mit Gladbach geplatzt. Und das ausgerechnet gegen seinen zukünftigen Club.
Niederlagen sind grundsätzlich bitter. Pokalviertelfinale ist dann sicher noch mal bitterer, weil wir das nicht korrigieren können.
Gladbach ist raus aus dem Wettbewerb. Und Rose gerät nach der vierten Pflichtspielniederlage in Serie immer mehr in Erklärungsnot.
Also ich fände eins wichtig, dass man bei aller Diskussion um mich herum einfach auch mal sachlich analysiert, dass meine Mannschaft eine sehr gute Leistung gebracht hat.
Stimmt, aber gewonnen hat Dortmund, weil der BVB in der 66. Minute das Tor des Abends erzielte.
Und ich glaube, heute war es einfach wirklich der größere Wille.
Kapitän Marco Reus war maßgeblich an dem Tor beteiligt. Nach einem Eckball der Gladbacher und einem Ballverlust ging plötzlich alles blitzschnell.
Erling Haaland, Doppelpass mit Marco Reus, Seitenwechsel auf Jadon Sancho, der ist alleine vor dem Tor, der schießt in fast ein Tor! Tor für Borussia Dortmund!
Für das Team von Trainer Edin Terzic.
Wir sind einfach nur glücklich und happy, heute als Sieger nach Hause zu fahren.
Borussia Dortmund feiert den vierten Pflichtspielsieg in Serie und sorgt bei der Borussia vom Niederrhein für noch mehr Frust. Das Aus im Pokal und nur Platz 9 in der Bundesliga. Aber Rose soll auf jeden Fall bis zum Ende der Saison in Gladbach bleiben. Das hat Sportdirektor Max Eberl gestern nochmal bekräftigt.
Die zweite Begegnung gestern Abend im DFB-Pokal-Viertelfinale. SSV Jahn Regensburg gegen Werder Bremen wurde verschoben, weil sich die Regensburger Mannschaft in Corona-Quarantäne befindet.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute erst einmal viel Sonnenschein, später ziehen von Frankreich und Luxemburg ein paar Wolken zu uns herein. Die Höchsttemperaturen 12 Grad am Bodensee und in der Hohen Eifel, 15 an der mittleren Nahe, 17 an der Ahr und bis 18 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Service.
Aktien sind nur was für Zocker. Die Börse ist ein Spielcasino des weltweiten Großkapitals. Ethische und moralische Erwägungen beim Geldanliegen spielen keine Rolle. Das stimmt, aber nur zum Teil. Denn man kann auch in Aktien investieren, die eine erfolgreiche Rendite versprechen und der eigenen Weltanschauung entsprechen. Wir wollen jetzt auf ETFs schauen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Und unser Experte Saidi, YouTuber beim Geldratgeber Finanztipp, kennt sich da bestens aus. Ich habe ihn gefragt, wie groß ist die Auswahl an nachhaltigen ETFs?
Ja, die Auswahl an nachhaltigen ETFs, die hat sich in den letzten Jahren sehr gesteigert, weil dieses Thema natürlich immer stärker in Mode kommt. Natürlich haben Bewegungen wie Fridays for Future dazu beigetragen. Und man kann aus sehr vielen verschiedenen Kategorien von nachhaltigen ETFs auswählen. Es gibt zum Beispiel ETFs, die nur sagen, sie schließen bestimmte Kategorien aus. Da ist dann zum Beispiel keine Atomkraft und keine Waffenhersteller enthalten. Dann gibt es ETFs, die wählen Aktienunternehmen auf, die sich relativ gut um das ganze Thema Nachhaltigkeit kümmern, also besser als ihre Konkurrenten. Und dann kann man immer spezieller reingehen, zum Beispiel Low Carbon, also ETFs, die sich darauf spezialisieren, Aktien reinzunehmen, die einen relativ niedrigen CO2-Ausstoß haben, oder dann auch bestimmte Themen wie zum Beispiel Clean Energy, also die auf nachhaltige Energieerzeugung setzen.
Und wenn ich dann die passenden nachhaltigen ETFs für mich auswähle, muss ich wahrscheinlich so ein bisschen danach gehen, was meine Wertevorstellungen sind, nicht wahr?
Ganz genau. Also Nachhaltigkeit, das muss man sich ganz klar vor Augen halten an der Stelle, ist natürlich kein eindeutig definierter Begriff, sondern jeder verbindet damit auch mit seinen eigenen Moralvorstellungen, das ist auch ganz wichtig an der Stelle, etwas anderes. Das beste Beispiel ist natürlich zum Beispiel Atomkraft, während natürlich viele Leute sagen würden, Atomkraft ist nicht mehr zeitgemäß und gehört eigentlich abgeschafft, würden andere Leute argumentieren, nee, mit Atomkraft verhindern wir zunächst mal zumindest für einen Übergangszeitraum einen erhöhten CO2-Ausstoß und deswegen sollte Atomkraft sozusagen auch in einem nachhaltigen ETF enthalten sein. Das ist nur ein Beispiel, wo man sieht, wie sich die Geister scheiden und letztendlich muss da jeder für sich auch eine persönliche Entscheidung treffen.
Dann lassen Sie uns jetzt mal konkret auf die Geldanlage schauen. Worauf müssen Anleger achten, die nachhaltig investieren wollen?
Wichtig ist halt, wenn ich nachhaltig investieren möchte, dass ich gleichzeitig im Blick habe, dass das Ganze natürlich eine Geldanlage ist und nicht nur, sage ich mal, etwas, wo ich etwas Gutes tun möchte. Und das bedeutet, dass ich das Risiko im Auge behalten muss. Und deshalb ist nicht zu empfehlen, zu speziell reinzugehen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nur in nachhaltige Energien investieren, dann wäre das aus unserer Sicht viel zu eng gefasst, weil das ist halt nur ein Wirtschaftssektor, die Energieerzeugung. Und das wäre, wenn ich da jetzt einen großen Teil meines Geldes reinstecke, tatsächlich viel zu risikoreich, weil auch in dem Beispiel kann halt auch mal was daneben gehen. sondern ich sollte sozusagen schauen, dass ich trotzdem immer noch meine Geldanlage auf viele Aktien breit gestreut verteile. Und deshalb muss ich immer einen Kompromiss eingehen. Ich muss mir einerseits sagen, wie viel Nachhaltigkeit möchte ich, und andererseits muss ich wahrscheinlich immer noch Kompromisse eingehen, weil ich mein Geld auf viele Aktien verteilen möchte und deshalb einen relativ breit gefassten ETF nehmen.
Und welche Mischung von nachhaltigen ETFs hat sich aus Ihrer Sicht von Finanztipp bewährt?
Also wir empfehlen dort eben einen Kompromiss. Zum einen ETFs, die eben nach bestimmten Ausschlusskriterien funktionieren, die also sagen, bestimmte Dinge wie zum Beispiel Waffenherstellung, wie Atomkraft, aber auch wie Pornografie und Ähnliches sind dort ausgeschlossen. Andererseits sind das aber immer noch weltweit anlegende ETFs, die eben auf eine große Anzahl an Aktien ihr Geld verteilen. Das sind dann in der Regel mehrere hundert Aktien, die dort drin sind. Und wo die Aktien eben danach bewertet werden, dass sie relativ einen guten Job machen. Das ist nie eine Null- oder Eins-Entscheidung, sondern die eben auf das Thema Nachhaltigkeit im Vergleich auch zur Konkurrenz, zu ihrer eigenen Branche, Best in Class heißt das dann, einen guten Ansatz fahren. Da gibt es zwei Indizes, auf die man ETFs kaufen kann. Der eine ist von MSCI, der Social Responsibility Index, und andere wäre von Dow Jones, der Sustainability Index.
Saidi, YouTuber beim Geldratgeber Finanztipp über das Investieren in nachhaltige ETFs.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist das Thema des Tages, die Bund-Länder-Gespräche zur Corona-Pandemie. Das virtuelle Treffen muss konkrete Ergebnisse bringen, denn die Menschen in Deutschland brauchen eine Perspektive.
Hauptsache Hauptstadt.
Christopher Jennert appelliert deshalb an die Politik, heute auch wirklich zu liefern.
Es ist mal wieder einer dieser Tage, ein Tag der Entscheidung. Und mein Gefühl ist, dieses Mal zählt es wirklich. Man hört ja immer wieder, die Menschen sind pandemiemüde. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass heute auch ein anständiges Ergebnis bei dieser Konferenz rauskommt. Es muss ein Ergebnis sein, das eine richtige Perspektive zeigt. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass es immer wieder heißt, diese Schnelltests und die Selbsttests, die seien ein Game Changer, so nennt es der Gesundheitsminister. Und es kann nicht sein, dass Österreich zum Beispiel schon lange damit loslegt und bei uns kommen die einfach nicht. Also, heute muss klar werden, alle geben ihr Bestes, um aus dieser Situation rauszukommen. Sonst wird das ziemlich schwierig. Man kann nicht weiterhin allen alles abverlangen, ganze Branchen dicht machen und hängen lassen. Und am Ende steht der Eindruck, dass die Politik das einfach nicht auf die Reihe kriegt. Oder vielleicht gar nicht mitkriegt, was so los ist außerhalb der Staatskanzleien und Ministerien. Dieser Eindruck darf nicht so stehen bleiben. Das müssen alle wissen. Wirklich. Also, heute zählt's.
Die Meinung von Christopher Jenert. Die Bund-Länder-Corona-Gespräche beginnen heute um 14 Uhr und morgen früh dann im SWR Aktuell Infodate informieren wir Sie, welche Beschlüsse gefasst wurden. Die Elitetruppe der Bundeswehr, die KSK, steht heute wieder einmal im Zentrum des politischen Interesses. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags befasst sich erneut mit der Affäre um die straflose Rückgabe abgezweigter Munition. Aus Berlin, Kai Küstner.
In einem vertraulichen Bericht vom 25. Februar der im vergangenen Jahr eingesetzten Taskforce Munition wird dem KSK ein, Zitat, fahrlässiger Umgang mit Munition auf allen Ebenen bescheinigt. Das Einbehalten dieser Mengen an Fundmunition durch Soldaten und Soldatinnen und die nachträglich organisierte anonyme Abgabe nach Aufforderung ist beispiellos und wird den Anforderungen an den sachgerechten und sicheren Umgang mit Munition nicht gerecht, heißt es wörtlich in dem Bericht weiter, der dem AD-Hauptstadtstudio vorliegt.
Ungarns Viktor Orbán gehört zu den Regierungschefs in der Europäischen Union, der es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so genau nimmt. Dieses in Teilen undemokratische Verhalten wird zunehmend ein Problem für die EVP-Fraktion im EU-Parlament, deren Mitglied Orbáns Fidesz-Partei ist. Deshalb will die EVP, der auch CDU und CSU angehören, heute den Weg für einen möglichen Ausschluss freimachen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Die größte Fraktion im EU-Parlament will ihre Geschäftsordnung so ändern, dass ganze Länderdelegationen suspendiert oder ausgeschlossen werden können. Bislang ist das nur bei einzelnen Abgeordneten möglich. Sollte die Fraktion heute die geänderten Regularien beschließen, kündigte Viktor Orbán den Austritt seiner Partei an, was viele in der EVP-Fraktion als Erpressungsversuch werten. Eine Parlamentariergruppe hat auch bereits angekündigt, unmittelbar nach der Abstimmung die Suspendierung der 12 Fidesz-Abgeordneten zu beantragen, worüber dann möglicherweise schon kommende Woche entschieden würde.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.